Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sich bei Rechtsextremen einzuschleichen, um zu verstehen, wie die ticken, um zu begreifen, wie gefährlich sie sind und was sie planen für diesen angeblichen Tag X, den herbeigesehnten Bürgerkrieg. Das zu tun, das erfordert Mut, finde ich. Mut, eine gute Vorbereitung, clever versteckte Mikros und eine glaubwürdige Verkleidung. Die Reporterin Angelique Geray, die hat das alles und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo, grüße Sie, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ich grüße Sie, hallo.
Ja, Undercover unter Nazis, so heißt Ihr Buch, und auf dem Titel, da ist ein Foto von Ihnen, auf dem Kopf eine dunkle Mütze, im Gesicht eine markante Brille, die Haare in so zwei, ich sag mal, brave deutsche Zöpfe geflochten. Mit diesem Bild jetzt vor Augen, wenn wir uns heute Morgen zufällig auf der Straße begegnet wären, hätte ich Sie erkannt?
Das weiß ich nicht, ich glaube aber nicht. Man überschätzt es auch. Also ich habe ja, glaube ich, jetzt mittlerweile 5-mal in verschiedenen rechtsextremen Gruppen recherchiert und eigentlich, so war mein Gedanke auch, das kann nicht mehr lange gut gehen. Aber es hat trotzdem geklappt.
Wie zieht sich denn eine junge Frau an, ansonsten noch jenseits dieser beiden Zöpfe, damit junge Rechtsextreme sagen, das ist eine von uns, das ist eine gute deutsche Frau?
Das kommt ein bisschen drauf an, wo man sich bewegt. Also ich habe junge Frauen gesehen, die sich sehr traditionell kleiden. Also da waren dann lange, knielange Röcke sehr angesagt in dunkelrot oder so traditionelle deutsche Kleider. Es gab aber auch die andere Version, also dass junge Frauen mit Cargohose, mit Bomberjacke, mit Mützen und Shirts der gängigen Marken, die man so kennt in der rechtsextremen Szene, auftauchen. Also es gibt beides. Es gibt die sehr feminine Version der guten deutschen Frau und es gibt die eher maskuline, burschikosere Variante.
Diese Version mit dem Rock, das war wahrscheinlich eher bei diesem Mädelsbund, wo Sie waren, oder? Das klingt schon so ein bisschen nach Bund deutscher Mädels.
Das ist richtig und ich glaube, der Name ist kein Zufall.
Mhm. Da gab es eine Kleiderordnung, richtig?
Ja, ich habe diese Kleiderordnung bekommen, bevor ich die Fahrt angetreten habe und habe mich schon gewundert. Kleiderordnung, dachte ich, ah, okay, wie zieht man sich denn an? Weil ich wusste es auch nicht und habe mir das erstmal durchgelesen. Und es wurde da geschrieben, dass keine maskulinen Kleidungsstücke erlaubt sind. Das bedeutet, als Frau darf man dort keine Hosen tragen, beispielsweise. Es wurde gesagt, ich soll Röcke mitbringen. Knielang war sehr wichtig. Dunkelrot war die Farbe der Wahl. Obenrum trägt man dann eine recht biedere Bluse. Und die Haare trägt man, wie ich es eben auf dem Foto meines Covers habe, geflochten zu Zöpfen. Glücklicherweise habe ich dafür Hilfe bekommen, weil Flechten ist ehrlicherweise nichts, was ich jetzt besonders gut kann.
Als Sie dann da waren, das war ja so eine Art Schulung, wie man sich als Frau zu benehmen hat. Was wollte man Ihnen da beibringen? Was sind denn Ihre Aufgaben als deutsche Frau?
Ja, das wurde mir relativ schnell klar gemacht. Also diese Schulung fand statt in dem Heimathof. Also das ist so ein alter Bauernhof, der schon lange von der rechtsextremen Szene genutzt wird, in Eschede in Niedersachsen. Und dort fand die Schulung statt mit ungefähr vielleicht 8 jungen Frauen, also einige davon auch minderjährig. Eine Dame hat angefangen zu referieren über das Thema Weiblichkeit. Das war quasi das Thema unserer Veranstaltung. Und es wurde sehr schnell klar gemacht, dass die Rolle der Frau vor allem die Rolle der Mutter ist. Also es wurde erstmal rumgefragt in der Reihe, was man denn so unter einer Frau versteht und was man so unter den Rollen versteht. Und da wurde immer wieder gesagt, auch von sehr jungen Teilnehmerinnen, dass ja Muttersein die Rolle ist, die man eben sieht als Frau. Es wurde auch dann viel über Themen wie Geburt gesprochen, fand ich auch sehr interessant, weil da auf einmal so Selbstbestimmung richtig groß geschrieben wurde. Also da wurde dann gesagt, ihr braucht keinen Arzt konsultieren, wenn ihr schwanger seid, ihr könnt das alles alleine machen.
Wow.
Vielleicht mit einer Hebamme, also dass dann zur Freigeburt quasi geraten wurde, weil das natürlich auch wahnsinnig riskant ist und gesundheitlich natürlich Konsequenzen haben kann.
Viele Kinder kriegen, das ist ganz wichtig, das haben sie dann auch später nochmal gemerkt, da haben sie sich auf einer rechtsextremen Dating-Plattform angemeldet. Dafür mussten sie sich allen Ernstes als wirklich weiß verifizieren lassen. Auch da denke ich ja sofort wieder an Aria-Nachweis. Wie ist denn da die Frauenquote auf so einer Plattform?
Ja, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, also wie grundsätzlich in der rechtsextremen Szene, gibt es da nicht so mega viele Frauen. Also immer wenn da eine Frau auftaucht, auch auf diesen Dating-Seiten, dann ist das schon immer ein kleines Highlight. Ich glaube, ich hatte das mal ausgerechnet, dass auf eine Frau auf dieser Website ungefähr 20 Männer kommen. Also es war recht unausgewogen, würde ich sagen.
Sie haben ja dementsprechend auch sehr viele Angebote bekommen. Wie haben denn diese Männer ihre Traumfrau beschrieben? Was wollten die von Ihnen?
Ja, das war sehr interessant, weil mir wurde sehr schnell klar gemacht, dass ich die Frau sein soll, die zu Hause bleibt, die im besten Fall auch ihren Job aufgibt, die keine Ambitionen hat, die am besten 4 bis 5 Kinder zeugen möchte, die zu Hause bleibt, ihren Mann quasi an der politischen Front unterstützt. Als ich dann gefragt habe, sag mal, wie wollen wir das eigentlich bezahlen, wurde dann nur gesagt, naja, also ja, stimmt, also mein Job ist nicht so gut bezahlt, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir ziehen auf den Bauernhof und sind da Selbstversorger dann. Was ich aber sehr interessant fand, war, dass nie ich gefragt wurde, wie ich mir denn eigentlich eine Beziehung vorstelle. Und das deckte sich so ein bisschen mit dem, was ich mir vielleicht schon gedacht habe. Ich war am Ende wie so eine Art Projektionsfläche für die Fantasien, die Männer spinnen vielleicht. Also die Frau als Mutter, als eine, die nur zu Hause bleibt, die keinen Job hat. Also es war sehr einseitig.
Wir haben jetzt über dieses Geschlechterbild gesprochen und da wäre es in Teilen relativ leicht, sich lustig zu machen und sich zu denken, kein Wunder, dass diese Typen auf einer Single-Börse sind, weil sie eben Single sind, fragt man sich überhaupt nicht, warum. Das wäre aber zu kurz gesprungen, weil sie waren ja noch in diversen anderen rechtsextremen Szenen und haben eine Terrorgruppe auffliegen lassen. Wie schnell oder wann haben Sie gemerkt, an welchem Punkt, Moment mal, die bereiten hier wirklich eine Art Bürgerkrieg vor?
Also erstmal vorneweg, ich glaube, auf sowas keine Journalistin, kein Journalist kann sich auf so eine Situation einstellen. Also ich habe auch die Recherche nicht gestartet mit dem Ziel, eine mutmaßliche Terrorgruppe zu zerschlagen. Das funktioniert nicht. Das hat sich eben so ergeben im Laufe der Recherche. Und als es eben ganz konkret wurde, mussten wir auch die Behörden einschalten. Als dann klar war, dass ja Kugelbomben gekauft werden in Tschechien. Ich war bei diesem Kauf dabei, da wurde ich mit eingeladen. Ich wurde eingeweiht in die Pläne und der konkrete Plan war eben, eine Geflüchtetenunterkunft in Senftenberg in Brandenburg damit anzuzünden. Und das ist natürlich ein Punkt, da geht es nicht mehr nur darum, mache ich jetzt ein Buch, mache ich einen Fernsehbeitrag oder einen Podcast oder was auch immer. Da geht es eben dann um die Verantwortung, die ich auch habe als Bürgerin. Mal davon abgesehen, dass ich mich natürlich auch strafbar machen würde, wenn ich es nicht melden würde. Aber das war natürlich dann der Punkt, an dem es so konkret wurde, dass wir die Behörden einschalten mussten.
Gab es immer wieder so Punkte, wo Sie nicht wussten, gehe ich hier noch weiter, gehe ich nicht weiter? Weil es ist ja auch gefährlich, so eine Recherche zu machen.
Diese Situation gibt es immer bei einer verdeckten Recherche. Aber was mir da total hilft, ist, dass ich reingehe in so eine Recherche und mir erstmal das schlimmstmögliche Szenario vorstelle, weil ich in der ganz konkreten Situation dann nicht überrascht sein will und nicht darf. Deswegen stecke ich mir natürlich erstmal Linien ab, die ich nicht übertreten will, weil sie a, vielleicht meine moralischen Linien sind, die ich nicht übertreten will und auch natürlich juristische Linien, die ich nicht übertreten darf. Also beispielsweise haben wir dann vorher besprochen, was mache ich beispielsweise, wenn man abends zusammensitzt mit seinen in Anführungsstrichen Kameraden und da kommt jemand auf die Idee und sagt, Isabel, lass uns doch mal ein Foto machen und wir machen alle den Hitlergruß. Das darf ich natürlich nicht, das würde ich auch nie machen. Und da muss man sich eben überlegen, wie reagiert man denn in der Situation? Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, die Faust zu zeigen. Das funktioniert ganz gut.
Das wäre eine clevere Methode, da sich juristisch sauber zu machen. Es ist ja immer wieder zu Situationen gekommen, wo Sie spontan reagieren mussten, weil Sie mit Dingen konfrontiert waren, die Sie vorher nicht ahnen konnten. Sie haben jetzt gerade schon erzählt von dieser Situation, Kauf der Kugelbombe, da sitzen Sie mit Justin, das ist so einer dieser Protagonisten, dieser jungen Männer, sitzen Sie im Auto stundenlang, fahren zurück, die Kugelbomben hinten im Kofferraum und plötzlich erzählt er, er habe vor ein paar Jahren einen Mord begangen. Er habe einen Menschen erschossen, die Sprache ist ja sehr unmenschlich, dann er habe einen Kanaken erschossen, der Stress machen wollte.
Ja.
Wie haben Sie da reagiert?
Ich hatte Panik tatsächlich in der Situation, weil ich habe ihm das geglaubt, weil ich habe natürlich nachgefragt. Erstmal war ich fassungslos und habe gesagt, immer wieder, nein, das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht. Und er hat gesagt, doch, doch, das war so. Und er hat mir dann auch einige Details genannt in einer Geschwindigkeit, wo ich davon ausgehen musste, das stimmt. Er hat es entweder schon öfter erzählt, diese Geschichte, oder es ist tatsächlich passiert. Und in dem Moment hatte ich keinen Grund, an dem zu zweifeln, was er sagt. Und ich erinnere mich noch genau daran, ich habe dann in den Rückspiegel geschaut und habe meine Kollegen gesehen, die aus Sicherheitsmaßnahmen mitgefahren sind, ohne dass Justin das merkt. Aber ich habe mir natürlich auch gedacht, was passiert, wenn der das merkt? Oder was passiert, wenn ich jetzt auffliege? Können die eigentlich so schnell reagieren? Und dann erzählt er mir auch noch, er habe da jemand erschossen. Jetzt mittlerweile hat sich herausgestellt, dass an dieser Geschichte zumindest nichts dran ist. Aber ich habe mir natürlich auch überlegt, was sagt es über einen Menschen aus, wenn man damit prahlt, dass man jemanden umgebracht hat? Ja, das fand ich sehr interessant.
Das ist ja in vielen dieser rechtsextremen Chatgruppen, in denen man sich so langsam hocharbeiten muss, um dann wirklich aufgenommen zu werden, ist das ja ganz relevant. Dieses gegenseitige Angeben und Prahlen mit Straftaten, je brutaler, desto besser. Und da fand ich ganz erstaunlich, das sind ja Leute, die glauben den etablierten Medien kein Wort. Die glauben, das ist alles gelogen, aber sind stolz wie Bolle, wenn sie in der Bild-Zeitung landen.
Ja.
Was ist das für ein merkwürdiges Verhältnis?
Ja, das fand ich auch interessant. Also Sie sprechen die ganz konkrete Situation an, als Mitglieder der letzten Verteidigungswelle sich eben im Generalchat angestachelt haben oder prahlten mit ihren Straftaten, die sie begangen haben. Also der eine hat gesagt, schau mal, ich habe hier Böller auf eine Geflüchtetenunterkunft geschossen in der Hoffnung, dass sie Feuer fängt. Und dann steigt ein anderer ein und sagt, naja, das mag vielleicht eine coole Aktion gewesen sein, aber schau mal, was ich gemacht habe. Ich habe ein Haus angezündet. Und haben sich dann eben gefreut, dass die Bild-Zeitung darüber berichtet hat. Ich fand das auch ganz interessant, aber ich glaube, es war, sie haben das gesehen als eine Art Bestätigung. Unsere Straftat war so groß, so massiv, dass selbst die etablierten Medien darüber sprechen. Sie haben sich ja dann auch echauffiert darüber, dass, sie nannten das, ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde, also dass quasi nach den Tätern gesucht wurde in einer Lokalzeitung wegen dieser Geflüchtetenunterkunft und den Raketen, die dagegen geschossen wurden. Ja, es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, gerade zu den Medien. Den Medien glaubt man nichts, das ist schon klar gewesen in diesen Kreisen, aber wenn sie da über die Straftaten berichten, dann war es auf eine merkwürdige Art und Weise Anerkennung und auch ein bisschen Coolness.
Die Coolness, die Prahlerei, das sind Typen, sehr junge Männer, die hart auftreten, die so eine Fassade aufbauen, über die sie aber auch schreiben. Viele von denen haben sehr brüchige Biografien. Die sind eigentlich gar nicht wirklich ideologisch gefestigt oftmals. Und gerade dieser Justin, wenn ich nochmal auf den zurückkomme, das ist einer, der ja plant, eine Flüchtlingsunterkunft anzuzünden, der möchte Menschen töten, der sitzt mittlerweile in U-Haft, da sie ihn dann haben auffliegen lassen. Er ist aber gleichzeitig ja fast so ein tragisches, lächerliches Würstchen, der in so einer heruntergekommenen Laube im Dresdner Umland lebt und das seinen Führerbunker nennt. Mhm. Was sind das für merkwürdige Existenzen?
Ja, ich habe mir natürlich während der Recherche darüber auch Gedanken gemacht, wie man zu so einer Figur werden kann wie Justin, den ich kennengelernt habe. Und ich glaube, man muss da, glaube ich, mehr Faktoren zusammendenken. Also diese Menschen, über die wir sprechen, sind ja wahnsinnig jung. Also beispielsweise die in der letzten Verteidigungswelle waren zwischen 14 und 21. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Zugehörigkeit und Orientierung eine wahnsinnig große Rolle spielen. Und gerade solche Gruppen bieten sowas eben gezielt an, also auch die Möglichkeit, dass man sich hocharbeiten kann in hierarchischen Strukturen. Und diese Gruppen sind ja sehr hierarchisch aufgebaut. Da kann man beispielsweise zu Positionen aufsteigen, die sich dann nennen Gauleiter oder Propagandaminister oder Leiter der Gestapo. Und das mag dann für viele reizvoll sein, weil es eben auch eine Aufwertung in der Gruppe darstellt. Man steigt auf in seinem Ansehen, was auch eine sehr große Rolle gespielt hat, ist, dass es auch sehr klare Feindbilder gibt. Also egal, in welche Gruppe ich reingeschaut habe, es gibt klare Feindbilder, es gibt sehr einfache Erklärungen für diese wahnsinnig komplexen Probleme, die unsere Welt auch bietet im Moment. Und es gibt ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl. Das habe ich gemerkt auf Demonstrationen, das habe ich aber auch gemerkt auf diesen internen Gemeinschaftstreffen. Das macht was mit einem. Und gerade in einer Phase, in der man selbst noch so auf der Suche ist, dann kann das natürlich wahnsinnig anziehend wirken. Hm. Und gerade bei Menschen wie Justin kommt natürlich noch das Elternhaus dazu. Sein Stiefvater war in den 90ern, in den Baseballschlägerjahren, selbst als Neonazi unterwegs und hat da von Hoyerswerda erzählt, wie sie damals losgezogen sind. Und das hat natürlich bei Justin, glaube ich, auch dazu geführt, dass er das fortführen wollte in einer noch extremeren Art als sein Stiefvater.
Sie haben jetzt gerade von diesem Zugehörigkeitsgefühl gesprochen. Gäbe das auch Ansatzpunkte zur Prävention, vielleicht auch zur Deradikalisierung, also Jugendarbeit, Jugendzentren, Wanderungen, Grillabende, Fußballturniere? Das wird ja bislang vor allem von Rechtsextremen angeboten.
Das war auch genau das, was ich gemerkt habe während meiner Recherche. Ich glaube, warum meine Figur Isabel so gut ankam in dieser Szene, ist vor allem, weil ich zugehört habe. Ich habe Fragen gestellt und ich habe zugehört. Und ich hatte das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle sprudelte es dann einfach so raus aus den jungen Leuten, weil ich das Gefühl hatte, denen wurde ganz lange nicht zugehört. Und wenn ich mir die Angebote ansehe, die rechtsextreme Jugendgruppen anbieten, dann sind die natürlich auf den ersten Blick erstmal sehr umfangreich, sehr gut und die holen diese Jugendlichen auch in ihrer Lebensrealität ab. Also die rechtsextreme Ideologie ist, glaube ich, am Anfang nicht im Vordergrund. Was im Vordergrund aber steht, ist das Erlebnis. Also alle diese Angebote sind immer mit Abenteuer verbunden. Die sind mit Erlebnissen verbunden, mit diesem starken Gemeinschaftsgefühl. Und wenn ich mir anschaue, gerade im ländlichen Raum, wer bietet eben die Wanderung an, die coolen Liederabende oder Konzerte, den Leistungsmarsch? Das sind rechtsextreme Jugendgruppen. Und natürlich blutet dann auch mein Herz, wenn ich sehe, dass wir jetzt an demokratiefördernden Maßnahmen so doll die Stellschraube anziehen. Und ich glaube, das ist die falsche Entscheidung.
Das heißt, was sollte die Regierung stattdessen tun?
Mehr in Aufklärung, in Prävention investieren. Vielleicht auch mal gucken, wie machen rechtsextreme Jugendgruppen das? Warum erreichen die denn so viele Leute, so viele junge Menschen? Weil sie eben die Leute in ihrer Lebensrealität abholen. Und natürlich kann sich da auch die Jugendarbeit vielleicht eine Scheibe von abschneiden, obwohl ich auch viele kenne, die eben in dem Bereich arbeiten und natürlich deren Arbeit total schätze und die ist sehr wertvoll. Aber natürlich kann man sich da auch eine Scheibe von abschneiden.
Ihre Recherchen, die haben dann eine Razzia bei dieser letzten Verteidigungswelle ausgelöst. Justin ist einer der jungen Männer, die jetzt in U-Haft sitzen. Der hat ja Rache geschworen. In Ihrem Buch schreiben Sie, er hat angekündigt, er werde sie töten. Wie gehen Sie damit um?
Tja, das war natürlich sehr intensiv und auch sehr konkret. Und ja, ich versuche einfach, meinen Alltag und auch meine Arbeit davon nicht einnehmen zu lassen. Aber natürlich verändert es einen, das ist schon klar. Ich bin natürlich vorsichtiger geworden, was meinen Alltag angeht. Ich habe eine ganze Weile lang keine Pakete mehr beispielsweise angenommen, weil ich mich manchmal dann nicht mehr daran erinnert habe, ob ich das bestellt habe oder nicht. Dann habe ich es lieber nicht angenommen. Das war irgendwie so ein kleiner Spleen von mir, den ich eine Weile lang hatte. Aber ich lasse mir meinen Alltag davon nicht verderben.
Jetzt ist die Undercover-Geschichte vorbei. Ihre Figur hätten Sie, die Isabel, hätten Sie mit der Razzia eigentlich auch verschwinden lassen können, so als wäre sie abgetaucht. Sie haben sich aber bewusst entschieden, mit Ihrem eigenen richtigen Namen und Ihrem eigenen richtigen Gesicht das Ganze zu veröffentlichen. Warum?
Ja, ich musste da auch redaktionell für kämpfen, ehrlich gesagt, weil sich viele natürlich auch Sorgen gemacht haben, was für Konsequenzen wird es für mich haben. Aber mir war wichtig, dass ich auch der Szene nicht die Möglichkeit gebe, mich zu enttarnen. Weil das wäre früher oder später passiert. Es gibt mittlerweile so gute Gesichtserkennungsprogramme etc. Es wäre früher oder später rausgekommen, dass die Kameradin Isabel Angelique Gehrey die Reporterin ist. Und ich wollte ihnen das nicht geben. Auf der anderen Seite war mir auch wichtig, eben Rückgrat zu zeigen und zu zeigen, ich habe keine Angst, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich zeige mein Gesicht und ich zeige meinen Namen. Andererseits weiß ich natürlich auch, dass ich da in einer wahnsinnig privilegierten Position bin. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ein großes Medienhaus im Rücken hat, die einem juristisch beistehen. Ich hatte punktuell auch Personenschutz an meiner Seite, wenn Einsätze zu riskant waren. Das haben zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die genau in dem Fachbereich recherchieren, ganz oft nicht, wenn sie beispielsweise frei arbeiten. Aber ich wollte das nutzen, um auch der Szene zu zeigen, guck mal, ihr seid da vielleicht gar nicht so sicher in euren geschlossenen Zirkeln, wie ihr immer denkt.
Angelique Gehrey, Undercover unter Nazis als Frau im Herzen der rechtsextremen Szene. So heißt ihr Buch. Es ist bei Hoffer und Campe erschienen für 18 Euro. Und Frau Gehrey, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.